Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt dein Wort austeilst, dass du redest, dass du die Herzen berührst. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für deine Gnade und dein Wirken hier. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist. Amen. Ich möchte anfangen mit so einem Fallbeispiel. Heutzutage wird es zwar nicht offiziell als Krankheit anerkannt, aber es ist allgemein akzeptiert. Es ist etwas, was aus mehreren Faktoren besteht. Es handelt sich um Patienten, männlichen Patienten jenseits der Lebensmitte, dessen Krankheitsgeschichte und Therapieverlauf gut dokumentiert ist. Beruflich war er sehr engagiert, war erfolgreich im Bereich Gemeindebau und innere Mission. Er hat einen sehr dynamischen Arbeitsstil gehabt, war sehr konsequent, ergebnisorientiert. Es gab nur so schwarz und weiß. Er hat auch die nötige Konfliktfähigkeit gehabt. Er hatte den Willen, seinen Kopf oder auch den Willen Gottes durchzusetzen. Vielleicht hat er auch immer gedacht, wenn er seinen Kopf durchsetzt, dass es der Wille Gottes ist. Und er hatte nicht nur Freunde, er hatte auch Feinde. Wie viele erfolgreiche Menschen auch. Unmittelbar vor dem Ausbruch seiner Krankheit hatte er einen Konflikt, der sich in so einem Eklat zugespitzt hat, ne, wo es wirklich so um alles ging. Es war auf Kampf gekommen, auf Leben und Tod. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er hat alles riskiert. Er hat alles gegeben. Und mit Gottes Hilfe ist er als Sieger herausgegangen aus dieser Situation. Aber anstatt sich zu freuen, brach er danach physisch und psychisch zusammen. Der Auslöser war eigentlich etwas Unmerkliches. Seine Feindin oder die Gegnerin hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Er hatte eine Drohung bekommen. Drohung um Rache. Eigentlich hätte er gelassen reagieren können. Aber so wie er jetzt vorher Feuer und Flamme war, wie er dynamisch war und voller Energie, so war er jetzt plötzlich, war der Akku leer. Er war total in Depression, er war erschöpft, wollte sich das Leben nehmen, war am Ende. Niemand hätte das von so einem Menschen erwartet. Und er selber, denke ich, auch nicht. Er hat eine schwere Selbstwertkrise, eine Krise durchgemacht. Er zweifelt an seinen Fähigkeiten, an dem Sinn seiner Arbeit. Er hat sogar seinen Mitarbeiter gekündigt, alle Kontakte abgebrochen, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, von wem ich rede. Ich habe die Woche oder auch schon länger mich um was beschäftigt, was mir sehr nahe geht. Und bevor ich das auflöse, ich glaube, wir können von diesem sehr gut dokumentierten Fall, das ist übrigens in der Bibel dokumentiert, lernen. Es sind mehrere Faktoren, die hier zusammenlaufen. Ein sogenanntes Syndrom, ne? Da laufen Dinge zusammen, Wege, die zusammenlaufen, wörtlich. Vielleicht treffen nicht dieses Gesamtbild ein, aber ich glaube, dass da verschiedene Elemente bei jedem Einzelnen, wo man sagen kann, hey, genau das, ich bin erschöpft oder ich kenne dieses, ne, bist ausgelaugt, es geht nichts mehr weiter. Du bist plötzlich am Ende und du weißt nicht warum. Du kommst in eine Krise rein, in eine Depression oder manchmal wird es auch zur Depression und du bist plötzlich hilflos. Und wir möchten hier von diesem Fallbeispiel lernen, was hier passiert ist. Und auf der einen Seite aus der Perspektive dieser Person, das ist das eine, das andere ist aus der Perspektive Gottes. Wie sieht Gott diese ganze Geschichte? Wie sieht Gott diese Person? Und wir werden dann daraus viel lernen können. Und ich möchte es jetzt auch auflösen. Ihr habt es vielleicht schon gewusst, es geht um Elia. Manche alten Prediger haben früher von der Elia-Krankheit gesprochen. Dieses Erschöpftsein, Ausgebranntsein. Ich habe hier ein Bild geklaut aus einer Arte-Dokumentation, wo es um Burnout ging. Ist nicht anerkannt als Krankheit, ist aber akzeptiert, ne, mit den ganzen Symptomen. Und wir wollen uns so diese Symptome anschauen. Aber ich möchte vorher noch einfach so aus dem 1. Könige 19 das lesen. Ihr könnt, ist gut, wenn ihr die Bibel aufschlägt. Ich habe hier nur einen Auszug hier, weil das passt nicht ganz drauf. Ich möchte es einfach lesen, dass ihr einfach so das Gesamtbild habt. Ihr kennt die Situation, ne? So, das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten. Also ich mag diesen Elia, ne? Dieser Dynamische, der es dem Feind richtig zeigt, ne? Er hat einen Wahnsinnserfolg. Er, der Elia, führt das Volk Israel zurück zu Gott. Ja, und am Berg Karmel ist die Entscheidung da. Das Volk ist in Sünde, ne? Die Isebel reagiert. Ahab, der gottlose König, eigentlich regiert sie. Sie hat den Baalskult eingeführt, ne? Götzendienst, das Volk abgewendet von Gott. Und an diesem entscheidenden Tag, Berg Karmel, wo sich Gott so mächtig manifestiert, das Feuer vom Himmel fällt und das Opfer verzehrt, führt Elia das Volk wieder zurück zum Gott. Ja? Das ist dieser Geist des Elia, ne? Von dem gesprochen wird, der das Volk zurückbringt zu Jesus. Und dann passiert etwas, was ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Und da wollen wir einsetzen, wo plötzlich irgendwie wird ein Fass zum Überlaufen gebracht. 1. Könige 19. Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Oder andere Übersetzung, er lief um sein Leben. Hä? Er hat vorher, weiß nicht, ich habe nicht mehr 850, ne? Also er hat hunderte Baalspriester getötet. Er hat mächtig die Kraft Gottes erlebt. Er lief um sein Leben und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen zurück. Er hat gleich seinen Diener entlassen. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief ein unter dem Ginsterstrauch und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe da, war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der war ziemlich fertig. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Gott fragt, hey, was willst du hier? Er sprach, ich habe heftig geeifert. Ich habe mich richtig ins Zeug gelegt, ne? Für den Herrn, den Gott der Herrscher. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Und der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn den Gott der Heerscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hin und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den König Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Michola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Soweit mal diese Stelle. Ist eine lange Stelle, aber ich glaube, es ist wichtig zum Verständnis. Und ich möchte so zum einen diese Perspektive Elias beleuchten. Und ich habe es auch beim Lesen schon angedeutet. Dieses Elias-Syndrom, wie der Elias sich fühlt. Ne? Und auf der anderen Seite diese Perspektive Gottes, so sein Wesen, ne? Was steht da? Ihr könnt euch vorstellen, ne? Auf der einen Seite hast du so den Elia, der erschöpft ist, der am Ende ist. Und ich möchte dann so gegenüberstellen, wie ist Gott eigentlich? Ne? Wie steht Gott dazu? Und ich habe jetzt von der Wortwahl nicht so die Zeit gehabt, aber es würde eigentlich, ja, Gott hat für alles Lösung. Ich verrate ja schon ein Ergebnis, Gott ist immer größer. Aber wie geht's dem Elia? Und am Schluss die neue Perspektive, ne? Die daraus resultiert. Die Therapie. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil wir wollen ja noch Abendmahl halten. Die Perspektive Elias. Er war emotional am Ende. Wir lesen hier, er will sterben. Wörtlich, er will frei werden von allem, wozu seine Seele ihn trieb. Ne? Und er sagt auch selber, er war heftig geeifert. Er hat sich heftig ins Zeug gelegt. Er kommt auch so raus, er hat vielleicht mehr gemacht, als er musste. Ne? Er war ein dynamischer Kerl. Er war auf jeden Fall am Ende. Ich selber habe so ein Verständnisproblem, aber ich glaube, es ist nicht etwas, was momentan geschieht. Ne? Auch ausgelaugter Burnout ist nicht was, wo plötzlich entzündet was, ne? Funkenflug und flupp, brennt die Hütte. Es ist was, wo was langsam passiert, wo Dinge sich anhäufen, wo mehrere Faktoren kommen. Und irgendwann, wenn die Faktoren zusammenkommen, macht es Peng, ne? Kommt das Fass. Läuft über, ne, sagt man, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier lernen, dass wir wissen, was spielt hier rein, wo kann ich mich wiederfinden, wo möchte Gott den Finger drauf zeigen, sagt, hey, pass hier auf. Ja, das ist mir ganz wichtig. Er war so am Ende, dass er eigentlich sterben möchte. Ne? Er lässt so seinen Knecht zurück, er ist total auf sich fokussiert. Er kümmert sich nicht mehr um seinen Diener, ne? Läuft um sein Leben. Plötzlich ist aus diesem Elias ein Feigling geworden. Und ich bin so dankbar, dass das in der Bibel steht. Nein, hey Leute, wir können so dankbar sein, dass das in der Bibel steht. Für mich ist Elia, das ist so meine Lieblingsstelle, ne, wo er es den Baalspriestern zeigt. Das ist für mich so, wow, ne, das ist cool. Feuer kommt, ne, Brandopfer, ne, leckt alles auf. Und dann tötet er die Bösen. Ne. Das ist wie im guten Film. Die Guten gewinnen. Aber hier passiert was mit dem Elia. Er war plötzlich am Ende. Ne? Plötzlich diese Isabel bringt ihn total aus der Fassung. Bringt das Fass zum Überlaufen. Eigentlich hätte er cool sein können. Er ist bewahrt worden die ganze Zeit. Er kennt die Geschichte, wo er fliehen musste, wo ihn die Raben versorgt haben. Er hat so viele Dinge erlebt. Gott ist immer größer gewesen. Gott hat ihn versorgt. Und plötzlich, ups, verliert er diese Perspektive, ne? Das ist die Perspektive Elias. Er verliert die Perspektive, diesen Blick auf Gott. Er richtet sich auf diese Frau, auf diese Drohung und er verliert plötzlich alles. Das Fass ist zum Überlaufen gekommen. Er kann nicht mehr, er ist frustriert, diese permanente Arbeitsbelastung bringt ihn ans Ende. Er ist auch physisch am Ende. Er schläft, ne? Schläft nochmal. Engel haut ihn zweimal an. Und auch hier, vielleicht gehen wir auch gleich, Gott lässt ihn nicht allein zurück. Gott lässt ihn nicht allein in der Wüste. Ich weiß auch nicht, ob Gott wollte, ob er zum Horeb-Lauf läuft. Ich weiß nicht, ihr könnt es mal nachlesen, aber ich lese es nicht hier raus. Warum will er an den Horeb? Aber Gott lässt ihn einfach laufen. Ne? Gott ist großzügig. Er ist auf sich fokussiert. Ne? Er glaubt, er ist der einzig Treue, der einzig Übrige geblieben. Wir lesen Obadja, aber gab es noch 100 andere Priesterpropheten, die Obadja versorgt hat und der Einsatz seines Lebens. Ne? Obadja war ein Mann im Staat Ahabs, ich weiß nicht, ob er Minister irgendwas, und er hat unter Einsatz seines Lebens 100 Propheten versorgt und beschützt. Elia war nicht alleine. Das ist faktisch falsch. Er verliert den Blick für die Fakten. Gott ist größer. Aber es gibt die Situation auch in unserem Leben. Plötzlich verlierst du den Blick für die Fakten. Die Angst packt dich. Und du bist dabei, alles zu verlieren. Obwohl Gott größer ist, obwohl es nicht stimmt. Er ist auch irgendwo ein Einzelkämpfer. Vielleicht haben die Umstände ihn da gemacht. Das war vielleicht auch eine Stärke. Ne? Er war stark, konnte Dinge durchdrücken. Aber wir brauchen auch Partner. Hier ist auch wichtig, ne? Auch diese physische Erschöpfung. Er braucht wirklich Schlaf und er braucht gute Nahrung. Er ist getrieben. Wenn man so schaut, ne? Richtig getrieben, ne? Und wenn wir diesen Blick auf Gott verloren haben und auf die Umstände schauen, auf das Problem, den Chef, die Überforderung, diese und jene, dieses, das, Krankheit, dann bist du getrieben. Das treibt dich. Und es treibt dich in den Tod. Das bringt dich um. Das ist nicht Gottes Wille. Das ist, ja, der Satan, ne? Kommt, um zu stehlen, zu rauben. Stehlen, rauben, ne? Ist doppelt, stehlen, zerstören, töten. Gott will, dass du lebst. Er hat auch diesen Antriebsverlust. Und ich möchte, da wir ja das eigentlich so spiegelbildlich betrachten, gleich umschwenken, wie auch Gott hier in die Situation ist. Verzeiht mir, wenn ich da nicht chronologisch vorgehe. Ich finde es toll, wie Gott ihn versorgt. Na, er schickt den Engel da hin. Macht ihm Gott Vorwürfe? Nein. In keiner Szene hier, keine Vorwürfe, nichts, null. Keine Rüge, kein Zusammenscheißen, nichts. Ich bin froh, dass es die Geschichte gibt. Gott ist groß, Gott ist so barmherzig, Gott ist so treu. Gott steht zu dir, auch wenn du am Ende bist, auch wenn du am Ginsterbaum liegst, wenn du erschöpft bist, wenn du nicht mehr kannst, wenn du nur noch um dich selbst dich drehst. Jetzt interessant, wie Gott ihn therapiert, ne, wie er ihn da abholt. Er versorgt ihn erstmal, ne, lässt ihn ausschlafen. Schlafen ist wichtig. Geht nichts über einen guten Schlaf. Das ist auch etwas, was Gott schenkt. Er versorgt ihn, ne, da ist sogar auf Stein gebackenes Brot. Ne, nicht irgendwas, er kriegt nicht irgendwelche Bundeswehrnahrung, die 10 Jahre lang hebt oder 20 Jahre, ne, oder sogar noch länger, ne, das Zeug. Nein, er kriegt. Hier kommt diese Barmherzigkeit, Großzügigkeit Gottes raus. Ne? Frisch gebackenes, auf Stein gebackenes Brot und Krugwasser. Gott versorgt ihn. Gott lässt ihn erstmal laufen. Gott holt ihn irgendwann ab. Er schaut, wo er ihn abholen kann. Gut, Elia war stark. Ne? Der muss erstmal 40 Tage, 40 Nächte laufen, ne? Bis Gott ihn da so in die Kurve kriegt. Und was fragt Gott dann? Was machst du hier? Du bist am falschen Platz. Er hat so die Perspektive verloren, dass er desorientiert ist. Er weiß nicht mehr, wo lang. Gott holt ihn ab hier. Er ist auch geduldig mit ihm. Ne? Er lässt ihn auch nicht allein. Auch da in dieser Wüstenzeit. Er lässt ihn nicht allein. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass auch für uns, dass wir uns nicht allein lassen, wo Gott uns auch gebrauchen möchte, uns gegenseitig einfach zu helfen. Manchmal braucht der ein oder andere einfach die Hilfe. Er braucht keine guten Ratschläge, er braucht keine was auch immer. Ne? Wir sind gut in guten Ratschlägen, ne? Wisst ihr, saugut. Also wenn es mir dreckig geht und irgendeiner kommt mit guten Ratschlägen, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber das kommt nicht gut an, ne? Kommt gar nicht gut an. Und ich kann auch bestimmte Bibelstellen in der Situation nicht hören. Kein Römer 8, 28, da kannst du, vergiss es, komm mir nicht damit. Vergiss es. Ja. Du kannst mir mit irgendwelchen schönen Psalmen kommen, wo David sich auskotzt, perfekt, ne? Aber nicht mit dem. Der Engel kommt auch nicht, er bringt was zu essen, was Gutes zu essen und was zu trinken, er stärkt ihn. Ne? Wir brauchen solche Leute, die uns keine Ratschläge geben, sondern die uns helfen. Und Gott holt ihn ab. Er begegnet ihm neu. Das ist das, was der Elia braucht. Diese neue Begegnung. Und ich mag diese Geschichte, wie er verkriecht sich ja in der Höhle. Und ich kenne das auch. Ich verkrieche mich auch gern, wenn es mir dreckig geht oder ich meine Depression habe, so in der Höhle. Ich möchte nichts mehr sehen. Ne? So. Er holt ihn hier raus. Und interessant ist, diese neue Gottesbegegnung. Ja, eigentlich so dieses Brausen, Feuer, ne? Wind, das waren so diese Elemente, die man eigentlich so mit dem Dienst Elia assoziiert, ne? So der Powermensch, Feuer vom Himmel, ne? Und der in dem Feuerwagen entrückt wird. Und Gott ist nicht in diesen großen Dingen. Gott ist nicht in diesen großen Manifestationen. Und vielleicht ist es auch so der Hinweis, und das auch so bei uns, es muss nicht so sein wie in anderen Gemeinden, so irgendwie laut und groß, ne? Das kann auch schön sein, auch für die Emotionen, aber Gott wirkt ganz anders. Gott kann in der Stille, wirkt in der Stille, in anderen Dingen. Und ich glaube, Gott möchte auch so diesen Fokus wegrichten, ne? Dass wir wirklich ihm begegnen. Und hier in der Stille ist wirklich Gott da. Und was fragt Gott ihn wieder? Was machst du hier, Elia? Und was sagt Elia, ne? Ihr merkt, Elia wiederholt sich ständig, ne? Er ist auf sich fokussiert, ne? Nur ich allein bin übrig geblieben. Alle anderen sind schuld. Ich war der Einzige, der es richtig gemacht hat. Und so weiter, ne? Er dreht sich hier in der Schleife. Und Gott, ich weiß nicht, wie sich Elia dabei gefühlt hat, als Gott ihm eine neue Beauftragung gibt. Aber was ich hier sehe, Gott richtet den Fokus wieder auf die Sache. Ne? Gott richtet den Fokus weg. Der Elia ist nicht mehr auf sich fokussiert, sondern Gott richtet den weg. Sagt, jetzt salbe mal den einen, den Jehu, ne? Und deinen Nachfolger. Ist auch kein Vorwurf so, du hast deinen Job schlecht gemacht, jetzt kommt ein Nachfolger. Nein, er richtet einfach diesen Fokus weg. Gott holt ihn einfach hier ab, wo er steht. Gott möchte uns auch neu begegnen. Er lässt dich nicht allein. Vielleicht gibt es auch so diesen Punkt, wo du einfach am Ende bist, wo du nicht weiter kannst. Und Gott ist unser Versorger, ne? Er versorgt uns. Er begegnet uns. Und er therapiert uns. Therapieren, ne? Therapeu heißt heilen. Er heilt dich. Ganz, ne? Herz, Körper, Geist. Und er möchte dir eine neue Begegnung schaffen. Egal, wo du steckst, in welcher Situation. Gott möchte dir begegnen. Möchte dich rausholen vielleicht, wo du auf dich selbst fokussiert bist. Weil Gott ist immer größer als die Umstände. Gott ist größer als die Isebel. Ne? Indirekt sagt Gott ganz klar, die Isebel hat keine Chance. Ne? Wenn der Asael die nicht platt macht, macht der Jehu die platt. Und den Rest macht der Elisa, ne? Das heißt aber auch, du bist nicht alleine. Du musst nicht alleine hier dich da durchkämpfen. Es gibt noch andere Mitberufene. Ich glaube, das möchte Gott uns auch sagen. Du bist nicht alleine. Gott braucht in dem Sinne, weil ich möchte, wir sind keine Einzelkämpfer, ne? Wir sind als die Herausgerufenen, die zusammen hier im Reich Gottes stehen. wo wir uns gegenseitig helfen können, wo wir Dinge nicht alleine durchkämpfen müssen. Er möchte dich neu abholen und er möchte auch dir neu begegnen, möchte dir neu Kraft geben. Es ist okay, wenn du ausgelaugt bist, es ist okay, wenn du müde bist, es ist okay, wenn du sagst, ich kann nicht mehr, ne? Ich brauche irgendwie, mein Tank ist leer. Wir dürfen zu ihm kommen. Und das ist auch die Einladung hier. Und das ist der Vers, den ich diesmal nicht als Kernaussage an den Anfang gestellt habe, sondern ans Ende. Das ist, was Jesus sagt, ne? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr schwere Lasten trägt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, ne? Ich will euch lehren, heißt mit anderen Worten, seid meine Jünger, ne? Die Lernenden. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Ja? Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Das heißt, der Fokus geht wieder zurück auf Jesus. Egal, wo er vorher war, der Fokus. Dein Blick, deine Perspektive oder deine Nicht-Perspektive. Und das ist die Einladung, und das ist, was ich auch im Herz habe, wenn wir Atemmahl halten, dass wir diese Einladung Folge leisten. Es ist dieser Bund, wo wir eingetreten sind, den wir gedenken, dass Jesus unsere Lasten getragen hat, dass wir kommen dürfen, du darfst mit allem, was du hast, was dich belastet, was dich müde macht, was dir auf den Keks geht, wo du verletzt bist, wo du nicht mehr kannst, egal was es ist von diesem, ich sag mal, Strauß von Symptomen oder was da gezeigt, oder wenn es auch was ist, was nicht da steht, du kannst zu Jesus kommen. Er möchte dir neu begegnen. Und ich möchte mit euch ein kleines Experiment, nicht, aber es ist vielleicht eine Hilfe, ne? Der eine hat schon sich vielleicht gefragt, was der Papierkorb hier soll, ne? Wenn es dir eine Hilfe ist, und ich habe das auch selbst gemacht, das kann echt eine Hilfe sein. Ich habe ja Zettel und Stifte, was, wenn du es in Worte fassen kannst, dann schreib es einfach auf den Zettel und komm nachher hier und gib es ja ab an Jesu Kreuz. Ne? Ich habe es ja zum Kreuz gelegt. Ich werde es vertraulich machen, ich werde es verbrennen, ich werde nicht reingucken, keine Angst. Es sind auch nicht nummeriert, die Zettel. Es kann eine Hilfe sein. Nimm es einfach und sag, ja, ich gebe das ab am Kreuz. Und auf solchen symbolischen Handlungen, auch wenn sie manchmal verrückt scheinen, liegt auch einfach der Segen Gottes drauf. Gott stellt sich dazu und es ist eine Hilfe. In diesem Sinne könnt ihr ja mal die Zettel durchgehen lassen und Stifte. Wer mag, mal, ich muss den Deckel aufnehmen. Ich habe auch die Stifte kurz gecheckt. Wie gesagt, wer mag, wenn wir dann zum Atemmahl vorkommen, eine Hilfe. Ne? Und wenn die Stifte nicht reichen, dann sagt einfach Bescheid oder ich glaube, tauscht aus. Könnt ihr mir soweit folgen? Also mit kurzen Worten nochmal. Gib nicht auf. Gott ist größer. Gott ist wirklich größer als die Umstände, als die Situation. Und er lädt ein, wirklich neu zu ihm zu kommen. Und diese Einladung, die gilt immer, nicht erst, wenn ich wie Elia emotional, physisch schon am Ende bin. Ich darf jederzeit zu ihm kommen, sodass gar nicht diese Situation eintreten kann, dass das Fass irgendwie überläuft. Das ist dieser Glaubenskampf, diese Herausforderung, wo wir drinstehen, wo ich auch drinstehe, ne? Immer aufpassen muss, dass die Balance stimmt, dass ich aufgetankt habe, dass ich wirklich zu ihm komme, dass er mir begegnen kann. Nehmt einfach als Hilfe, was euch belastet. Und ihr könnt dann wirklich sagen, ich habe es Jesus abgegeben. Ich habe es an sein Kreuz gebracht. Ich habe es los. Und er wird dir Neues geben. Du wirst seine Gnade bekommen. Er wird dich versorgen. Auch wie bei dem Elia, wo immer du steckst, ob er dich versorgt mit diesem leckeren Brot. Er kümmert sich um dich. Er ist bei dir. Gib nicht auf. Vielleicht fragt er auch, was machst du hier? Vielleicht ist dein Platz wo ganz anders. Lass dir denn zeigen, wo Gott dich hingesetzt hat. Weil bei ihm werden wir Frucht bringen, wenn wir Weinstock reben, wenn wir bei ihm, mit ihm verbunden sind in dieser Verbundenheit. Ich möchte noch die Abendmahlworte lesen. Ich denke, äußertorisch würde ich sagen, wir gehen wieder reihenweise vor. Hier ist der Papierkorb. Ich darf meine Frau bitten und Marianne, dass ihr betet. Vorne dann für die Leute, die kommen. Ich würde es Abendmahl austeilen. Nur gesehen, letztes Mal war ich etwas überfordert mit einfach rein praktisch. Okay. Die Zettel gereicht oder Stifte. Ich lese gerade aus dem 1. Korinther 11. Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Entschuldigung, ich habe mich verscrollt. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Es tut zu meinem Gedächtnis, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach. Dieser Kelch ist der Neubund in meinem Blut, es tut so oft er ihn trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dies Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer so unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Soweit mal. Jürgen, darf ich dich bitten, einfach für Brot und Wein zu danken?
Danke, Jesus, für das, was du vergossen hast. Das ist sehr viel für die Begegnung. Ich würde es jetzt auch symbolmäßig aufnehmen. Dann auch für das Leid, das gebrochen ist. Das ist selbst gebrochen, für unsere Gebrochenheit. Für das Heilige. Danke für das Leid, das gebrochen ist. Und wenn wir auch im Glauben aufnehmen dürfen. Danke. Tun es wirklich im Gedenken, was du getan hast. Und auch im Gedenken, dass du wiederkommst. Im Namen Jesus. Amen.
Ich darf noch fragen. Ist einfach rein, weil